Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast Folge 71. Heute zu Gast Professorin Doktorin Nicola Marsten von der Hochschule Heilbronn. Vorab, bevor wir Sie zum ersten Mal hören, wie immer großer Dank für die Unterstützung ans Autozentrum Hagelauer, die uns und diesen Podcast jetzt seit über 5 Jahren unterstützen. Und deshalb meine Empfehlung, auch die ernst gemeinte, alle, die sich irgendwie ein neues Auto kaufen, ein Auto reparieren lassen wollen und da dasselbe auch für Fahrräder im Sinn haben, sollen erstmal da vorbei und gucken, ob da was Passendes dabei ist. Und jetzt aber, wir sind hier Bildungscampus Nord, Gebäude N, 2. Stock, Raum 42 bei Nicola. Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Ich glaube, den Termin haben wir vor einem halben Jahr ausgemacht, weil dein Kalender so proppevoll ist.
Ja, herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank. Schön, hier zu sein mit dir.
Und auch an dich die Bitte, wie an jeden Gast am Anfang, mal kurz dich selber vorzustellen, wer du bist, was du machst, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen eine Idee haben, warum du vielleicht hier bist.
Dankeschön. Ja, ich bin Nicola Marsten. Ich bin hier an der Hochschule Heilbronn, Forschungsprofessorin für Sozioinformatik. Bin jetzt hier schon seit über 22 Jahren, also ich bin schon sehr lange an der Hochschule und beschäftige mich mit den Themen, die den sozialen Prozess der Softwareentwicklung mit menschzentrierter Gestaltung, mit Partizipation in der Softwareentwicklung, in der KI-Entwicklung. Ich bin im Studiengang Software Engineering verankert, also in der Fakultät für Informatik. Normalerweise, die ist ja in Sonntheim. Hier sind wir am Bildungscampus und zwar in den Räumen vom Heilbronner Institut für angewandte Marktforschung. Ja, da bin ich mit dabei und habe hier auch das Lab für Sozioinformatik. Ich wohne hier in Heilbronn mit meinen beiden Töchtern und meinem Mann drüben auf dem Buga-Gelände. Das heißt, ich bin da vor der Buga hingezogen im Jahr 2018 und bin davor ganz, ganz lange gependelt und habe hier noch nicht gewohnt. Ich bin, bevor ich an die Hochschule gekommen bin, hatte ich eine Beratungsfirma und habe da insbesondere in den 90er Jahren die Firmen beraten, die auf neue Systeme umstellen. Das war ja damals so, dass viele Firmen dann auch Angst hatten, dass im Jahr 2000 all ihre Systeme nicht mehr funktionieren. Das heißt, es waren große Change-Management-Prozesse, aber auch viele, viele Trainings, Führungstrainings und eine ganze Reihe von Personalentwicklungsmaßnahmen, die ich gemacht habe. Davor habe ich in Saarbrücken und in den USA Psychologie studiert. Ursprünglich bin ich in Düsseldorf geboren und bin jetzt hier schon aber sehr, sehr lange in Heilbronn, in den letzten Jahren halt auch tatsächlich ganz und gar hier angekommen.
Und tatsächlich angekommen als Bürgerin und Einwohnerin Heilbronns oder manchmal noch Tagträume an Düsseldorf und den Rhein da?
Nein, total angekommen. Also das jetzt schon. Also das muss ich jetzt auch natürlich das sagen, was alle sagen, die Stadt hat sich ja wirklich gemacht. Also wie gesagt, als ich hier anfing damals, war es ja noch eine ganz, ganz andere Stadt. Ne? Und dann hatte ich immer so einzelne Einblicke in verschiedene Dinge, weil ich natürlich hier über die Hochschule mit vielen Leuten zu tun hatte. Ich bin damals, kurz nachdem ich kam, gleich Dekanin einer unserer technischen Fakultäten geworden und hatte dadurch natürlich viele Bezugspunkte hier zu den Firmen und zu den Kolleginnen und Kollegen. Und war aber immer so, dass ich dachte, mal schauen, ob ich nicht hier weiter pendle. Aber dann gab es verschiedene Aspekte. Also zum einen, ich habe meine Kinder erst mit 42 bekommen, also recht spät. Und die wurden dann älter und wir haben auf dem Land gewohnt. Das war wunderschön, also unten bei Tübingen, bei Rottenburg. Und es war aber eine furchtbare Fahrerei zum einen. Und zum anderen war es schon so, dass ich immer dachte, für Kinder ist es dann, wenn sie jugendlich sind, eigentlich schöner in der Stadt aufzuwachsen. Also das war eher so meins, dass ich dachte, es ist wichtig, dass die Kinder sich frei bewegen können. Das hatte ich in Düsseldorf so viele Träume ja davon, irgendwie auf dem Land zu sein und in der Natur oder so. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so der Fokus, sondern ich denke, es ist wichtig, sich frei bewegen zu können, nicht für jeden Weg in einen Bus steigen zu müssen oder irgendwie das Taxi der Eltern in Anspruch nehmen zu müssen. Und deshalb haben wir dann, als die Kinder 10 wurden, also so um den Dreh, hat das auch gut gepasst. Und mit dem Buga-Gelände war einfach auch das Gefühl, da entsteht irgendwas ganz Großartiges. Ne? Also so, das war ja immer der Claim, war die Zukunft des urbanen Lebens. Und ich finde, da ist auch wirklich was ganz Tolles entstanden. Also wir fühlen uns da sehr, sehr wohl und sind da schon sehr angekommen.
Mach mal Werbung, warum sollte man in Erwägung ziehen, in den Neckarbogen zu ziehen? Was passiert da? Was ist da los? Wie ist die Nachbarschaft? Wie ist da der Alltag des Bewohnens?
Ja, also die Nachbarschaft ist großartig. Das ist wirklich.
Wart ihr eine Baugruppe? Also kanntet ihr
das? Nee, wir waren keine Baugruppe. Okay. Wir waren keine Baugruppe. Wir waren in dem Haus jetzt die zweite Partei, die eingezogen ist, also noch so richtig in die Baustelle eingezogen. Das war also, kann man sich gar nicht vorstellen, wie das war. Es war wirklich Baustelle und dann ging das ja erst richtig los. Wir sind 2018 im Sommer eingezogen. Da war außenrum noch alles. Da gab es noch keine Straßen und nichts und dann fing das ja richtig an und dann schon allein da morgens rausfahren zu können, irgendwie war ein Riesen-Event und jetzt ist das alles einfach unglaublich schön geworden, ne? Und es sind tolle, eine tolle Nachbarschaft und es ist ja auch tatsächlich so, da kommen ja, also wir wohnen ja da, wo andere quasi hin pilgern, um irgendwo in einer schönen Umgebung zu sein. Und ich finde, das macht wirklich was mit einem. Das hat eine Ausstrahlung. Das ist also ganz, ganz großartig. Und ich denke, das wird jetzt auch mit dem nächsten Bauabschnitt, der da kommt und gerade in der Mache ist, ist es großartig. Es ist toll, dass jetzt die Brücke zum Bahnhof rüber offen ist endlich, ne? Und dass man auch den kurzen Weg laufen kann und nicht den großen Bogen drumherum. Und ich denke, es ist einfach so schön und so viel wohlversorgte Natur und Pflanzen da und trotzdem so ganz nah an der Stadt dran. Also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, muss ich sagen, hier in Heilbronn.
Und dann war auch euer erstes halbes Jahr, mit diesem Heilbronner Sommermärchen Buga wahrscheinlich ganz günstig, dass man sich mit der Stadt schneller oder sich schneller in so einer Stadt wohlfühlt, als wenn es jetzt irgendwie ein grau verhangener Herbst-Winter wäre,
wo man absolut reinstartet. Ja gut, wir hatten natürlich den ersten Winter wirklich auf der Baustelle, ne, und dann ging das los und dann haben wir da gewohnt und haben uns immer gefragt, schaffen die das wirklich bis zur Eröffnung, ne, und dann ging es halt ratzfatzfatz und dann war die Buga am Start und das war natürlich wirklich wirklich großartig, da sich bewegen zu können, da rumlaufen zu können, da mittendrin zu sein, einfach wo so viel passierte. Also ich kannte ihn nicht, aber auf einmal waren meine Kinder ganz aufgeregt, weil irgendwie Vincent Weiss 100 Meter von unserem Haus spielt, ein Konzert gibt. Ne? Also es waren ja immer auch ganz aufregende Events, die da stattfanden. Und es war wirklich eine sehr schöne Zeit, die auch für die Stadt was ganz, ganz, ganz Besonderes war. Das war schon spektakulär, muss man sagen.
Ja, schön. Wie bist du in das Ganze, oder bist du schon, gab es in deiner Kindheit oder Jugend schon erste Indikatoren, dass du so in dieses Geschlechterthema mit Technologie vielleicht auch kombiniert reinkommst? Oder war dein Elternhaus so, dass du, also war es ein konservatives, dass du auf jeden Fall sowas nicht wolltest? Oder total liberal und du hast so eine Erziehung genossen und eben von klein auf sozusagen aufgesogen, dass die Geschlechter gleich sind und es da keine Unterschiede gibt.
Also wenn ich mich da jetzt entscheiden müsste, dann war es eher so, dass es ein konservatives Elternhaus war und dass ich da einfach in der Beobachtung dessen und in dem Blick auf die Welt schon irgendwie wohl immer davon geprägt war. Es gibt so ein Düsseldorfer Lied, und das ist so eine Erinnerung. Also ich war nicht immer da furchtbar bewegt von, aber ich erinnere mich, in der Grundschule haben wir so ein Lied gesungen, das war irgendwie so Düsseldorfer Platt und das hieß dann, das war dann irgendwie, wir sind alles Düsseldorfer Jungs oder sowas. Und dann habe ich halt meiner Lehrerin versucht zu erklären, dass wir das ja nicht singen müssten, weil das wäre ja nur für Jungs. Und dann hat die uns halt erklärt, nee, mit den Jungs wären alle gemeint. Und das, da hatte ich so eine erste Turbulenz quasi und habe gemerkt, da ist irgendwas nicht so ganz passend. Ne? Und von daher kann man das jetzt schon finden, wenn man es möchte, aber es war jetzt nicht irgendwie ein bestimmendes Thema für mich, sondern ich hatte da viele Interessen, hatte dann auch eher die Verärgerung darüber, dass mein Bruder dann den Atari bekommen hat und nicht ich. Ich habe dann irgendwann so eine elektrische Schreibmaschine bekommen, das ist ja schon alles eine Weile her, und hab dann aber sehr schnell da auch angefangen, irgendwie Basic zu programmieren und solche Sachen zu machen. Also das kam dann schon auch dazu.
Und du warst aber dann als Kind und Jugendliche auch schon so ein Typ, der was hinterfragt hat, in Frage gestellt hat, analysiert hat. Also wenn du da singen sie von Jungs und ich soll auch gemeint sein, fühlt sich komisch an, frage ich mal nach, ob ich nicht mitsingen darf.
Ja, also klar, ich war schon jemand, der die Dinge hinterfragt hat, der da auch versucht hat, Dinge zu ändern an verschiedenen Stellen jetzt. Ne? Also jetzt auch
schon in der Schule oder im Kindergarten oder dann erst in Saarbrücken an der Hochschule?
Nee, schon in der Schule, schon als Jugendliche, also im Prinzip auch. Ich war sehr aktiv in der Kirche damals und habe auch da versucht, einfach Dinge so zu bewegen und Dinge auch für alle gut zu machen. Also das ist vielleicht eher so die Motivation auch dahinter, ne? Zu schauen, wie können alle teilhaben, wer wird hier benachteiligt, ne? Was ist da so das Thema? Also das ist auch, also jetzt ein bisschen abwegig, aber wenn ich heute höre, dass in der Schule im Sportunterricht immer noch irgendwie so zwei Parteien dadurch gebildet werden oder zwei Teams, dass irgendwie die Besten hingestellt werden und dann die anderen alle zu sich rufen, ne, und dass dann immer Leute übrig bleiben. Also das finde ich schon was, da denke ich, da müssten wir eigentlich weiter sein. Da habe ich so ein ganz massives Störgefühl bei, muss ich ehrlich sagen.
Und wie haben deine Eltern und dein Bruder reagiert, als du protestiert hast, dass das Ding mit dem Bildschirm irgendwie bei ihm im Zimmer steht und nicht bei dir?
Ach, das, also wir waren vier Kinder, ne? Und es gab drei Schwestern und einen Bruder. Und gut, die eine Schwester ist jetzt mittlerweile auch ein Er, aber es ist war schon immer so, dass irgendwie wir vier ganz gut miteinander zurechtkamen und dass wir da alle an einem Strang
durftest du an seinem Rechner Basic programmieren?
Ja, oder? Das war überhaupt kein Problem. Also da war eher so die Sache, ich war die Älteste, ne? Und das war dann schon was. Und ich erinnere mich noch genau irgendwann, also wenn Kinder sich auseinandersetzen, dann ist das ja teilweise auch, sind das ja auch körperliche Auseinandersetzungen. Und ich erinnere mich noch genau an den Tag, als mein Bruder stärker war als ich. Also das war etwas, was wirklich so eine ganz neue Erfahrung war in dieser Konstellation. Ne? Also von daher.
Was war das für ein Streit?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich leider nicht mehr. Irgendwas Unwichtiges.
Und deine Schwestern, hat es die auch gestört, dass sie keinen Atari bekommen haben?
Die waren deutlich kleiner, also von daher, bis die dann in das Alter kamen, waren die soweit ausgestattet. Also meine Schwester ist auch interessanterweise über ein Sprach- oder ein kulturwissenschaftliches Studium jetzt auch sofort nach dem Studium in der Software gelandet und ist Softwarearchitektin. Also von daher gibt's da so eine ganze Reihe von Lebenswegen, die einfach zeigen, dass viel möglich ist und dass man viel bewegen kann.
War deine Mutter oder dein Vater irgendwie technikaffin und haben selber Fernseher zusammengelötet oder was auch immer, dass ihr da, also ne, wenn zwei irgendwie in so einem Tech-Bereich, ich weiß nicht, wie es mit den anderen beiden Geschwistern ist, landen, könnte man ja vermuten, dass da zu Hause irgendwie.
Ja, mein Vater war Ingenieur, also das Thema irgendwie Dinge bauen und Dinge, was weiß ich, löten oder so, das haben wir, glaube ich, alle gerne gemacht, aber mein Vater war da auch ein guter ein guter Mitstreiter und hat mich da gerne rangeführt. Und jetzt, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt diesen mobilen Makerspace für mich mit Migrationsgeschichte und wo wir ja auch sehen, wie gerne die löten und so. Ne? Also das ist ja schon etwas, wo ich glaube, wenn man da mit der richtigen Neugier und den richtigen Themen dran geht, das ist was begeistert alle, die damit in Kontakt kommen.
Und war deine Begeisterung für Technik in der Schule irgendwie, wurde das da genauso offen aufgenommen wie in der Familie?
Also wir waren, das war ja auch noch eine Zeit, bevor es Informatikunterricht gab.
Das kam 70er, 80er Jahre,
genau,
deine Schulzeit.
Genau, das waren 70er, 80er Jahre. Und das Tolle war, muss ich tatsächlich sagen, ich war auf einer Mädchenschule und da ist es eben so, dass man ja genau diese geschlechtliche Zuordnung überhaupt nicht erlebt zu einzelnen Fächern. Ne?
Und ich glaube, war deine Schwester auch auf der Schule oder wolltest du
da? Die auch. Nee, ich wollte da gar nicht.
Musstet ihr da drauf?
Ja, wir mussten da drauf quasi. Ne? Wir mussten da drauf und ich, oder was heißt, wir mussten da drauf? Aber wir, doch, das war schon so gedacht, dass wir da drauf gehen.
Und dein Bruder war auf einer reinen Knabenschule dann?
Nee, die gab es nicht mehr in Düsseldorf. Okay. Die gab es nicht mehr. Es gab nur noch die Ursulinen und meine jüngste Schwester, das war auch der erste Jahrgang, wo dann auch Jungen in der Schule war. Okay. Also von daher, aber für uns war das kein Thema und das war einfach großartig, weil das sehr befreiend ist einfach, muss man wirklich sagen, dass man da...
Als die Jungs dann dazu kamen? Oder nee, dass man nur mit Mädchen zusammen war?
Die kamen ja von unten. Also ich war irgendwie in der 13 und dann waren irgendwie in der 5. Klasse waren Jungs.
Also war großartig nur mit Mädels in
einer Schule.
Genau,
es war großartig. Okay. Es war großartig, wirklich dieses, einfach da frei zu sein in dem, was man macht und das wählen zu können. Weil, also ich denke, das Wichtige ist ja, oder was ja schwierig ist, wenn man so eine Zuordnung hat zu irgendeinem Geschlecht oder zu irgendwas, dass man dann nicht als Individuum und mit seinen individuellen Stärken wahrgenommen wird. Und wenn das halt kein Thema ist, dann hat man genau das Phänomen, dass man einfach als Person wahrgenommen wird. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns alle wünschen.
Aber ihr hattet nicht nur Lehrerinnen?
Nee. Nein, wir hatten auch Lehrer.
Hausmeister war auch ein Kerl.
Weiß ich nicht mehr. Okay. Genau, kann auch sein. Wir hatten eine Blumenschwester. Genau, ja. Also es war alles.
Und
also vielleicht da muss ich noch eine Lanze brechen. Das war wirklich so, das war schon auch so ein Hort des Feminismus, dieses Kloster. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? dass da wirklich Dinge auch sehr, sehr fortschrittlich gedacht wurden und auch heute noch werden teilweise. Mhm.
Bist du da noch ab und zu? Gibt es die Schule noch?
Die Schule gibt es noch, ja. Ich bin da bei den Festen und da war jetzt vor, also sagen wir auch schon, komm, die Zeit geht so schnell, wieder 10 Jahre her oder so, da hatten wir gleichzeitig unser Klassentreffen und das war ein Schuljubiläum und dann haben wir tatsächlich unsere ganzen Lehrkräfte von damals wieder gesehen und das war schon faszinierend, weil die waren damals alle total jung, ne? Also die waren alle so, gab es so eine ganze Kohorte, ne? Und als wir die jetzt gesehen haben, waren die alle kurz davor, bevor die halt in den Ruhestand gehen. Mhm. Das war schon faszinierend. Ne?
Habt ihr die als Schüler auch als jung wahrgenommen? Weil ich erinnere mich da, also als 6-Jähriger war jeder 20-Jährige ultra alt. Und
klar, wir haben die als total, also gut, so ein bisschen haben wir es vielleicht gemerkt, ne, aber das sehe ich ja heute auch, wenn ich von meinen Kindern höre und ich versuche rauszufinden, wie alt sind diese Leute denn, ne, also diese Lehrkräfte denn. Und dann teilweise kenne ich die ja auch und das könnten alles unsere Kinder sein, ne? Das ist wirklich unglaublich, ja.
Und was hat dich damals so inspiriert? Waren es Bücher, Filme, reale Vorbilder? Dem Vater beim Löten zuschauen?
Ich glaube, es waren Bücher. Mhm. Es waren Bücher und es war einfach die Möglichkeit, irgendwie die Welt zu gestalten. Ne? Ich habe dann auch überlegt, müsste man nicht quasi in die Politik gehen, um was zu beeinflussen oder was kann man das denn jetzt tun? Also auch das war auch lange sehr, sehr unsicher, was ich denn jetzt studieren soll. Dann war ich ja nach der 10. Klasse in den USA und bin dann da im Prinzip auch geblieben die ganze Zeit. Dann bin ich zwar zurückgekommen, habe dann noch die 2 Jahre Schule gemacht und war dann aber ja immer wieder da und habe einfach versucht, die Welt zu verstehen, wie es halt ist. Ne? Und bin ja dann im Studium habe ich viel kulturvergleichende Psychologie gemacht. Also ich habe ja dann Psychologie studiert, was ja sehr vielfältig ist. Und das hat ja so ganz viele verschiedene Seiten. Und es hatte natürlich schon so, dass ich überlegt habe, okay, möchte ich irgendwas Therapeutisches machen? Das ist ja eine Möglichkeit. Dann hast du ja diesen ganzen Bereich von, wo man heute Data Science sagen würde, ne, was halt wirklich so statistisch ist oder wo man ja auch heute für die Forschung einfach noch die ganzen Daten braucht und auswerten kann und so. Bin dann in die Sozialpsychologie und in die Arbeits- und Organisationspsychologie sehr stark gegangen und Sozialpsychologie ist natürlich auch wieder so dieses Thema, glaube ich, für alle, die Sozialpsychologie machen, sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich glaube, das sind auch wichtige Stationen dann irgendwie, die einen sehr prägen.
Ich glaube, das kann man runterbrechen bis auf sehr lokale Örtlichkeiten. Also dasselbe könnte man zu Heilbronn sagen, so, ne? Und sozusagen die Psychologie der Stadt und der Bürger. Ja. Und dasselbe gilt dann wahrscheinlich für Bundesländer, Länder, Kontinente etc. Ja. pp. Ja. Was war für dich leichter zu verstehen, damals die USA oder das Deutschland, aus dem du in die USA gefahren bist? Weil du gesagt hast, du wolltest die Welt verstehen.
Ja, ich glaube, das ist ja eine Frage. Also manchmal kann man ja Dinge leichter verstehen, wenn man von außen drauf guckt. Ne? Das ist ja so dieses, der Fisch kennt das Wasser nicht. Ne? Man lernt ja erst auch das eigene Umfeld besser verstehen, wenn man die Blicke von außen da drauf hat. Und von daher war das da auch so, dass ich da war und das vielleicht auch etwas ist, was mir Spaß macht oder was mir liegt, mich da wirklich in so ein anderes Umfeld total einfinden zu können. Mhm. Also es waren dann eher so wie parallele Leben auch, die stattfanden.
Ne? Wo warst du da? In so einem Flyover-State oder irgendwo an der Küste?
Nee, ich war im Mittleren Westen. Mhm. Also das war in Illinois und das war ein kleiner Ort und es war genauso, wie man sich's vorstellt auch, ne, muss man echt sagen. Also nichts zu tun, Leute, die auch da...
Damals schon.
Damals
schon. Ja, also nichts zu tun, so.
Ja. Also das war, na, also was konnten wir tun? Wir konnten, da war ja der Mississippi, also wir waren direkt am Mississippi, das hat das Leben dort sehr geprägt, ne? Es haben viele haben gefischt und so. Im Winter ist er zugefroren, das wurde ja dann so minus 20, minus 30 Grad und wir konnten mit dem Auto dann auf dem Mississippi irgendwie Donuts fahren oder so, ne? Das waren dann so die Aktivitäten, aber es ist eben schon so, dass die meisten Menschen dort einen ganz anderen Horizont hatten und dass da dann irgendwie alle, die halt den Horizont erweitern wollten, dann von dort weggegangen sind. Mhm. Das war schon so eine ganz eigene Welt, aber total, also total herzliche und liebevolle Menschen auch, die einen noch heute, wenn ich da hinfahre, einfach sofort mitnehmen. Und vor ein paar Jahren waren wir da und haben Freunde irgendwie meine kleine
Tochter. Bisschen wie Rheinländer?
Bisschen wie Rheinländer wahrscheinlich, jawohl, wie die Rheinländer, genau. Ja, genau, finde ich schon gut rein.
Und das war aber noch Schulzeit, ne? Habe ich richtig verstanden?
Das war Schulzeit und dann auch während des Studiums
war
ich da, ja.
Genau. Und hattest du, als du dich für Psychologie entschieden hast und dann auch unter anderem diese Organisationspsychologie, damals schon im Kopf, das mit Technologie, IT, Software zu verknüpfen?
Ich hatte das so nicht im Kopf. Ich hatte da eine Affinität und ich bin dann aus irgendeinem Grund, da hatte mein Prof mich damals angesprochen, ob ich nicht zu Mercedes-Benz gehen wollte, da ins PC-Lernstudio. Die haben damals das erste PC-Lernstudio aufgebaut und da bin ich dann hin und war da auch, also man muss ja sowieso so Pflichtpraktika machen, aber ich war da ganz lange dann noch beschäftigt und habe eben dieses Studio da aufgebaut und da haben wir Da fing das ja überhaupt erst an, dass Menschen Computer an ihrem Arbeitsplatz haben. Ne? Also da gab es ja noch keine Laptops oder so. Und es brauchte halt eine Qualifizierung dafür. Und da habe ich halt mitgearbeitet. Und dann haben wir dieses Lernstudio aufgebaut, wo die Leute hinkamen und dort halt die normalen Anwendungsprogramme oder Office oder so lernen konnten, um entsprechend sich damit zurechtzufinden. Und das war im Prinzip so der Einstieg wirklich so in die IT-Welt. Und da bin ich eigentlich immer geblieben seitdem. Das war dann.
Und wie groß war die Technik-Skepsis der Mercedes-Leute, die in dieses Lernstudio rein sind, jetzt diese Kisten mit Bildschirm zu haben? Und
also,
oder haben
unterschiedlich.
Sie sich gefreut, dass was Neues kommt?
Unterschiedlich. Das war ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also viele Leute hatten da schon großen Respekt vor und hatten da das Gefühl, sie müssen das jetzt lernen. Viele Leute kamen halt aus einer Elternzeit wieder oder so und kam in eine ganz, ganz neue Welt. Das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, alle hatten so das Gefühl, hier passiert irgendwas ganz Wichtiges. Aber wo die Reise hingeht, war noch unklar. Ne?
Und es gab heute.
So wie heute, ja. Klar, in gewisser Weise so wie heute. Und es war jetzt auch unklar, wer muss sich wirklich damit auseinandersetzen und wer nicht. Ne? Auch ein bisschen so wie heute. Also dass es wirklich so dann Führungskräfte gab, die eben dachten, das hat jetzt mit mir nichts zu tun. Ne? Da schicke ich jetzt hier jemand hin, der mir Texte schreibt oder so. Aber ich muss mich damit nicht weiter auseinandersetzen.
Also sind die Leute, die da reingegangen sind, freiwillig rein? Oder wurden die, wie du es gerade gesagt hast, geschickt vom Abteilungsleiter, whoever?
Unterschiedlich. Mhm. Unterschiedlich, ne? Also die meisten Leute, also gut, ich habe auch Kurse gegeben und so, ne? Also das war ja dieses Selbstlernen, dass dort tatsächlich die Leute auch dann hauptsächlich eigenmotiviert oder eben die Alternative hatten, einen Kurs zu machen oder da das selbstgesteuert zu lernen, das tun konnten. Und da war sehr, sehr unterschiedlich. Einige kamen da ganz begeistert daher und andere haben sich das halt angeguckt, weil sie dazu quasi verdonnert wurden.
Und wie war am Anfang die Geschlechterquote der Teilnehmer?
Es war sehr ausgewogen, auch dadurch, dass halt, ich muss gestehen, ich habe das damals weder erhoben noch wirklich hinterfragt. Mhm. Ne? Das war einfach so, dass die kamen, und es war aber ja auch nicht, dass es irgendwie repräsentativ war oder so, weil die hatten ja auch alle andere Möglichkeiten, das entsprechend sich anzueignen. Deshalb konnte ich das so allgemein nicht durchschauen. Aber vom Grundsatz her, gerade auch vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, dass es ja auch teilweise so wahrgenommen ist, dass es etwas ist, was jetzt so quasi assistenzmäßig und vielleicht auch sekretariatsmäßig erstmal nur zum Einsatz kommt, gab es dort auch eine Geschlechterverteilung, dass ganz viele Frauen da waren. Das war schon der Fall.
Aber eher aus den Vorzimmern der Vorgesetzten?
Also die auf jeden Fall, sagen wir mal so. Die auf jeden Fall, ne, aber ansonsten...
Hat dich das damals schon gestört? Also warum sind... Es gab wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, damals, das wären die 80er dann gewesen sein.
Genau.
Wahrscheinlich waren deutlich mehr Ingenieure als Ingenieurinnen beim Daimler.
Ja, wie auch heute noch. Also.
So. ja. Also hatte das auch so ein Störgefühl ausgelöst wie das Düsseldorfer Plattliedgut? Warum da jetzt nur die Schreibkräfte, die weiblichen, geschickt werden? Oder hast du das da, weil du gesagt hast, das war einfach so und du hast es nicht groß erhoben oder hinterfragt?
Ja, doch, natürlich. Ich habe es hinterfragt, ne, und wir hatten ja, also es gab ja dann noch die CAD-Leute und so weiter. Da war es natürlich wieder anders. Und ich bin ja dann auch später hingegangen und habe meine Dissertation über Stereotype über InternetnutzerInnen gemacht. Also das war ja jetzt erstmal alles da bei Mercedes noch vor der Internet. Zeit, aber natürlich war es immer genau diese Frage, okay, wer nimmt hier teil, wer wird hier ausgeschlossen und so, und von daher war das ein Blick, der mich immer begleitet hat.
Also hat diese Daimler-Zeit schon auch dich so ein bisschen in die Richtung gebracht, sich mit Genderfragen und Technologie, IT-Software auseinanderzusetzen? Oder war es dann doch mehr der Prof an der Uni oder eine Feminismusgruppe, die alle einen Rechner zu Hause noch stehen hatten?
Also jetzt so von meinem persönlichen Lebensweg war das jetzt auch eher so eine Zeit, wo ich ja erstmal überhaupt in den Beruf reinfinden musste und erstmal rausfinden möchte, was möchte ich denn eigentlich machen und wie kann ich auch meinen Platz in der Berufswelt finden. Und von daher war das schon da, aber es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mhm. Ne? Es war glaube ich eher so, dass einfach der Versuch war, Dinge zu bewegen, Dinge voranzubringen. Und das war eben damals, es ist ja auch, wenn man dann zum ersten Mal wirklich in so einem großen Betrieb arbeitet, man erlebt sich selber ja auch ganz anders. Ne? Man hat so ein Gefühl von ich gehöre jetzt hier dazu und ich mache jetzt hier wichtige Sachen und so weiter. Und ich glaube, die Sachen, die man vielleicht mit einer Außenperspektive sieht oder die ich später dann auch stärker gesehen habe, mich denen stärker gewidmet haben, treten insofern in den Hintergrund, als dass man ja erstmal für sich selber rausfinden muss, was kann ich hier beitragen und wie geht das auch. Ne? Das ist ja auch, also wenn man heute guckt, wenn ich mich dafür einsetze, dass wir eben mehr Frauen in der IT haben, dann ist es ja häufig gerade für die Frauen, die da sind, so, dass sie so ein Störgefühl haben nach dem Motto, ja, aber wieso, ich habe es doch auch geschafft. Ne? Und ich glaube, dieses Gefühl, Dinge aus sich selber herauszuschaffen, ist ja etwas, was für alle Menschen total wichtig ist. Und das war damals auch mein Fokus, glaube ich, ganz klar.
Und gab es aber irgendwann in deiner Karriere so einen Aha-Moment, wo ich sage, nee, ich muss in diese Gender-Thematik Forschung rein? Du warst ja zuerst, glaube ich, in der Unternehmensberatung, Führungskräfteentwicklung, genau, solche Geschichten.
Genau.
Hast du da wahrscheinlich, gab es da dann auch Bias etc. pp. Und das Störgefühl wurde ein bisschen größer, weil dein Platz ein bisschen mehr gefunden war als noch am Anfang. Und dann hast du dich aber auch irgendwann entschieden, so in die Lehre und Forschung zu gehen. Auch weil du da tiefer reingehen wolltest. Und dass da vielleicht auch viel mehr möglich gewesen wäre als freiberufliche Psychologin für Genderorganisationen in Organisation.
Ja, na also ich war ja dann selbstständig und habe viele habe diese Change-Prozesse gemacht, hatte da natürlich einen guten Einblick in die Geschlechtersegregation auch in Organisationen, habe immer in meinen Führungstrainings bemerkt, wie halt dann, wenn da 8, 9, 10, 11, 12 Leute sind, irgendwie immer darauf geachtet wird, dass dann auch noch eine Frau dabei ist, ne, was natürlich die Situation eigentlich nur noch schlimmer macht, ne, und hab dann ja mit meiner Dissertation schon angefangen, mich dem wirklich mal auch forscherisch anzunähern und da genau hinzugucken. Und bin dann natürlich auch mit dem Weg zurück an die Hochschule einfach in eine sehr, sehr privilegierte Situation gekommen, dass ich eben nicht mehr davon abhänge, dass mir da jemand für einen Auftrag gibt und das bezahlt, sondern dass ich einfach schauen kann und da wirklich das Wissen dazu aneignen kann, dass man dann vielleicht auch wieder ableiten kann, was kann man denn damit tun mit diesem Wissen.
Und warst du da noch in der Düsseldorfer Gegend oder schon hier in Süddeutschland?
Da war ich schon in Süddeutschland.
Ne? Weil ich mich gefragt habe, warum oder wie Heilbronn?
Heilbronn. Naja, also ich denke jetzt, für eine Professur geht man ja schon auch mal irgendwo hin, muss man ja auch mal so sagen. Ne? Und es war eben auch damals so, dass diese Professur ausgeschrieben war. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, also ich hatte zwar promoviert und hatte so eine Forschungsaffinität, Aber ich hatte das jetzt nicht so starr vor Augen, ich möchte jetzt Professorin werden oder so, ne? Sondern es war damals einfach so, das war dann ja auch 2000 kam ja die Dotcom-Blase, ne? Und weil ich ja da auch von betroffen war mit meiner Firma, habe ich dann doch wieder auch stärker geguckt und dann habe ich halt die Zeit aufgeschlagen und dann stand halt da, die hatten eine Professur für Sozialpsychologie in Software Engineering und ich dachte, hä? Die suchen mich, also wer soll da irgendwie genau in dieser Konstellation so gut passen? Und dann habe ich mich halt damals da beworben und hatte ja hier dann das Vorsingen und so weiter und zum Glück fanden die das auch, dass das irgendwie gut passt.
Und dir die Stadt auch angeschaut oder war das völlig Wurst und es hätte auch Duisburg...
Nee. Das war so ein ganz schöner Tag. Das war so ein wunderschöner Tag. Also da hat sich Heilbronn irgendwie von der schönsten Seite gezeigt. Das war genau in Sondheim ja da. Und da habe ich aber das Witzige war, ich habe auf dem Studierendenparkplatz geparkt, um dann reinzugehen und meinen Probevortrag da zu machen und das die Gespräche zu führen. Und dann kam ich da raus und auf dem Studierendenparkplatz, dann war ich eingeparkt. Also ich konnte nicht wegfahren. Und das war so eine absurde Situation. Ich dachte, okay, entweder das ist jetzt ein ganz tolles Zeichen oder es ist, dass hier alles schlecht ist sozusagen. Und dann war es aber ein ganz tolles Zeichen, dass ich hier bleiben soll. Und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Und ich war dann noch in der Stadt und hatte da jetzt das Gefühl, dass es hier schön ist einfach.
Und das Zuparken lag dann wahrscheinlich mit den Heimschläfern zusammen, die ein Auto brauchen, um nach Neckarwestheim und Co.
Oh,
zu kommen.
Oh, keine Ahnung. Okay, ja.
Bevor du an die Hochschule gewechselt bist, hattest du da in deiner freiberuflichen Selbstständigkeit und in deiner Tätigkeit da selber irgendwie auch so ein Bias, so eine Voreingenommenheit, so ein nicht ganz so ernst genommen werden, auch wenn du vielleicht gelötet haben magst mit deinem Papa oder sowas? Oder ist dir das selber eigentlich nie so widerfahren und du hast immer nur beobachtet,
also,
dass da was Systematisches, Strukturelles falsch ist und andere vielleicht drunter leiden, weil sie alleine als Frau unter 12 Männern sitzen?
Ich meine, solche Biases haben wir ja alle, wenn wir erfolgreich sozialisiert sind hier in dieser Gesellschaft, ne? Also von daher schließt mich das auch nicht aus und die Menschen, mit denen ich da zu tun habe. Da gab es natürlich Situationen, wo ich das auch erlebt habe, aber im Kern war das jetzt nicht etwas, was mich stark betroffen hat. Aber jetzt bin ich vielleicht auch jemand, der da mit einer gewissen Resilienz ausgestattet ist. Und die Sache ist die, also es war dann vielleicht doch eher so, dass das Beobachtende, wenn ich halt in so einer Runde die einzige Frau bin, man weiß ja nie genau, wie es ist, wenn man dann doch selber nicht da ist, ne? Das waren eher so Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da die mehr als die normale Diskriminierung, die man so hat, erlebt habe.
Und hast du Unterschiede zwischen Automobilbranche, Ingenieuren und Tech-Branche, Software-Developern gemerkt, was so Voreingenommenheit angeht? Ich als da so Tech-Laie würde sagen, Software-Entwickler müssten vielleicht offener sein, weil es auch eine neue Technik war und man Leute überzeugen muss, dass das was Gutes sein könnte. Und die Auto-Ingenieure, die haben halt seit 100 Jahren die besten Motoren auf der Welt gebaut. Warum soll man da?
Da hätte man es vielleicht nicht anders erwartet. Aber diese Verwunderung darüber, dass in einem Bereich, wo ja jetzt auch nicht irgendwas von wegen harter Arbeit oder so herangezogen werden könnte, noch als Begründung, warum es da tatsächlich so ist, dass es im Endeffekt wir immer noch das Thema haben, dass wir unter 20% Frauen in der IT haben, ist natürlich schwer zu erklären. Also es gibt da natürlich jetzt in der Forschung schon auch Hinweise und es war ja auch so, dass die dass es in den 80er Jahren ja eigentlich auch mal ganz anders aussah und sehr viel positiver war auch, ne? Also, dass es da einen höheren Aufschwung gab und dass man ja schon auch weiß, dass es eben in dem Moment, wo eben klar wurde, und das ist ja auch das, was wir eben besprochen haben, wo klar wurde, hier spielt wirklich die Musik und das wird was ganz, ganz Wichtiges, ne? Dass sich dann im Prinzip auch wieder die mit den Geschlechterverhältnis gekoppelten Machtverhältnisse dort wiedergespiegelt haben. Ne? Dass genau dann, wo man merkt, das ist jetzt wichtig, dann auch auf einmal da die Männer das stärker noch für sich entdeckt haben.
Das war letztes Jahr, glaube ich, das war im IPAI, war es ein AI Monday, ich weiß es gar nicht, zu Women in AI und Robotics. Und da waren auch zwei Kolleginnen von dir da, aus dem Iran und Malaysia oder Indonesien, so ein bisschen Gedächtnisprotokoll. Und ich war sehr überrascht. Beide haben erzählt, dass dort so Softwarejobs eher als Frauenberufe angesehen werden. Also auch da gibt's einen Bias, dass das dort in den Studiengängen eher 70-80% weibliche Studentinnen sind und nur der Rest sind die Jungs. Und dass alle beide, also haben natürlich das Interesse geäußert in der Familie, aber von ihren Vätern in diese Richtung gefördert wurden. Wenn man jetzt hier in Deutschland, in Westeuropa groß wird und die Berichterstattung aus dem Iran oder ich weiß nicht, wo kam die andere her? War es Indonesien oder Malaysia?
Weißt du, wie ich bin? Ich glaube Malaysia.
Auch ein muslimisches Land? Ich bin mir jetzt so Halbwissen. Aber ne, von weitem so drauf geschaut, okay, so ein sehr konservativ, religiös geprägte Kulturen. Wo die Männer, die Familienoberhäupter, die Stammesoberhäupter etc. pp. sind. Und die zwei Damen erzählen, ist das da eher der Frauenberuf und wir zwei wurden von unseren Vätern wirklich da gefördert. Und dann war noch eine Kollegin aus Rumänien, Italien da. Und die hat erzählt, also in Europa groß geworden, dass sie eigentlich eher gebremst, sie hatte ein mathematisches Interesse und so weiter. Und die da immer gebremst wurde, in den MINT-Bereich zu gehen, dann wäre nicht vielleicht Kommunikation und Marketing, da kann man es ja vielleicht auch einsetzen, oder Psychologie oder was, also so diese. So, und dass den Mädels hier im offenen Westen da eigentlich jeder zuerst die Zweifel nennt, ist das was, wenn da mit 150 Jungs als Einzige im Hörsaal hockst oder das in der Kommunikation oder in der Psychologie einsetzen, da könntest du das Interesse vielleicht verwursten. Und dort, wo man eigentlich denkt, die sind da rückständiger als wir, zumindest diese zwei Beispiele, und wenn da aber 70%, das war ja in beiden Ländern, Frauen in diesen IT-Studiengängen sitzen, dass dort genau andersrum läuft. Und dort sind halt kaum Frauen Friseure. So, ne? Das ist da der Männerberuf. Hat das auch wieder was mit so einer Länderpsychologie zu tun? Oder ist das dort so ein sauberer, ungefährlicher, nicht körperlich harter Job und deshalb
auch nicht andere anfassend. Ne? Also je nachdem, in welchem Land du bist, spielt das eine große Rolle. Ne? Was hast du für Jobs, die einen hohen Status haben, aber wo du nicht halt wie in der Medizin oder so dann andere Menschen anfassen musst? Das ist ein Punkt, aber das unterscheidet sich auch je nach Land sehr, sehr stark. Aber was wir auf jeden Fall feststellen, ist eben, dass genau diese Freiheitsgrade, die wir haben, dann auch und auch dieser Anspruch quasi, man muss tief in seine Seele gucken und dann dort irgendwie eine Affinität für IT entdecken, um das überhaupt zu machen, dass das etwas ist, was Mädchen ganz massiv bremst. Mhm. Ne? Also das ist einfach in dem Moment, wo es eine Normalität ist, weil es das ist, was man macht, weil es ein bestimmtes Ansehen hat, weil es etwas ist, wo man weiß, dass man vorankommen kann und wo das auch eine Rolle spielt, also auch diese finanzielle Sicherheit. Unsicherheit, ne, wo die eine Rolle spielt. Also je weniger ich das brauche, umso stärker komme ich auch auf die Idee, ein geisteswissenschaftliches Studium zu bringen. Das sehen wir auch in Deutschland bei den Studierenden, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, ne, dass dort in dem Moment, wo ich halt auch diejenige bin, die möchte, dass in meiner Community, die sich dafür verantwortlich fühlt, auch durch das eigene Einkommen hier etwas beizutragen, dass wir dort viel höher dann einen Weg in oder viel, viel wahrscheinlicher einen Weg in die IT finden. Also von daher sind diese Freiheitsgrade und diese Suche nach dem Interesse, dass das da sein muss, etwas, was im Endeffekt eher bremst, ne? Warum es auch wichtig ist, zum Beispiel, dass wir wirklich ab der ersten Klasse Informatikunterricht für alle haben und nicht als Wahlfach. Ne? Also das
gibt's in manchen Ländern?
Ab erste Klasse gibt's nicht, aber es geht jetzt ab der fünften Klasse soweit los. Ne? Und es gibt ja dieses nordische Paradox, ne, dass in den nördlichen Ländern, wo man mit der Gleichstellung ja eigentlich viel weiter ist, ne, dort trotzdem immer noch wenige Frauen in die IT-Berufe gehen. Und da hat die Hilde Cornelius ein ganz, ganz fantastisches Buch geschrieben, hat das analysiert und hat halt aufgezeigt, dass genau diese Unterstellung, naja, wenn sie sich interessieren würden, dann würden sie ja kommen, dazu führt, dass eben nicht aktiv auch die Vorteile dieses Berufsfeldes herangetragen werden und dass das eben dann dazu
führt. Aber ist das bei Jungs anders?
Das ist ganz anders, ja? Da, weil an die wird's ja ganz aktiv rangetragen. Mhm. Ne, da ist ja, wie du es eben gesagt hast, so möchtest du dich wirklich da hinbegeben in diese schwierige Situation mit lauter Jungs dann auch. Da ist ja die Erwartung, dass sie sich dafür interessieren. Mhm. Ne, das ist ja quasi gegeben. Und das ist ja das, was wir als Vergeschlechtlichung dieses Faches bezeichnen oder dieser Branche. Ne, dass einfach die Annahme ist, jemand, der ein männliches Geschlecht hat, hat auch irgendwie eine Affinität oder ein Interesse dafür, da wird eher Kompetenz zugeschrieben, da wird eher Kompetenz gesehen dann auch dafür. Das heißt, das ist für Jungs wirklich eine ganz, ganz andere Welt.
Und ist das aber ein westliches oder ist das ein globales Problem? Und was weiß ich, es gibt so 10 Länder wie in Iran und Malaysia, wo das umgedreht ist, also gerade bei IT-Studiengängen. Ich habe jetzt dieses Beispiel gerade präsent.
Ja, es ist schon ein stark westliches Problem. Also wir haben das in Afrika auch teilweise so, dass da die Jungen oder die jungen Männer in der Minderheit sind. Es ist aber natürlich an den Stellen, wo die entscheidenden Stellschrauben bezogen auf die Gestaltung der IT und damit der Zukunft der Welt sind, was ja in den westlichen Ländern momentan noch ist, sagen wir mal so, dass es dort ganz prominent ist. Ja. Mhm.
Verrückt irgendwie. Also ich dachte immer, das ist ein globales Problem und war so überrascht eben da letztes Jahr bei dem Vortrag, als relativ deutlich rausgekommen ist, so, nee, Westeuropa, USA, Neuseeland, Australien, guck nach Indien, guck nach Pakistan, guck in Iran, da läuft's, also darf man so nicht sagen, aber was die MINT-Bereiche und wie viele Frauen da in die Berufe gehen, da läuft's.
Ja. Also guck mal. Ja, wir haben ja auch unseren englischsprachigen Masterstudiengang Software Engineering, ne, und da ist das ja auch so, da haben wir viele Inderinnen und Inder, aber eben auch der hohe Frauenanteil kommt zu einem großen Teil auch von den Inderinnen und von den ausländischen Studierenden, die einfach mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit da rangehen.
Und es muss ja aber irgendwie, ein bisschen provokante Frage vielleicht, also auch kulturelle etc. pp. Unterschiede geben. Und wenn man jetzt sieht, so okay, das Problem MINT und Mädels ist, was das betrifft, den Westen viel mehr. Wie viele Leute sind es? 1,4 Milliarden? Oder ich weiß nicht, wenn man es zusammennimmt. Und im Rest und im globalen Süden etc. pp., da ist eigentlich umgedreht. Also global ist es gar nicht so das Problem. Wir müssen halt vielleicht schauen, dass wir ein paar Inderinnen und Pakistanerinnen rüberholen als Fachkräfte. Und wenn sich die Mädels hier und in Schweden, auch wenn man es fördert, nicht so dafür interessieren oder wir nicht so schnell unser Denken verändern können, dass Sie sich früher interessieren. Also wie lange realistisch gesehen würde es brauchen, dass man in Deutschland durchgesetzt bekommt, dass ab der ersten Klasse Programmieren an der Schule unterrichtet wird?
Also über wie viele Jahrzehnte sprechen wir? Da bin ich jetzt mal optimistisch, dass wir das hinkriegen. Also ich glaube, die Frage ist ja tatsächlich, wer gestaltet die Welt von morgen? Mhm. Also ich glaube, das ist der Punkt und wer wird hier ausgeschlossen? Ne? Und wie können wir diese Teilhabe organisieren? Wie können wir schauen, dass hier wirklich alle die Möglichkeit haben, die Welt mitzugestalten? Also ich meine, das prominenteste plakative Beispiel war ja die Apple Health App, die rauskam und da dieses vollmundige Versprechen machte, hiermit können Sie alle relevanten Körperfunktionen tracken. Und dann kam halt heraus, ich kann hier mein Sodium Intake und alles Mögliche tracken, aber nicht meine Menstruation. Mhm. Ne? Und dann kann man natürlich schon sagen, das hat verschiedene Aspekte. Ne? Das hat genau diese Frage, wer war eigentlich in diesem Team und wer hat da mitgeredet? Aber Frauen müssen ja auch gehört werden. Also es geht auch darum, welche Entwicklungsprozesse werden eingesetzt, welche Praktiken kommen dort zum Einsatz. Und dann können wir schauen, dass wir einfach auch gucken, wie können wir Partizipation in diesen KI-Entwicklungsprozessen, in IT-Entwicklungsprozessen sicherstellen, um wirklich zu schauen, dass sich hier alle wiederfinden und dass wir eine Welt gestalten, die für alle relevant ist.
Aber dann ist ja wichtiger, dass diese Runden, die entscheiden,
ja,
möglichst divers und mit vielen Perspektiven ausgestattet sind, was natürlich auch Geschlecht beinhaltet, ja, und weniger, ob dann das Ausführen, also ne, die Software schreiben jetzt als Beispiel, von einem Mann oder einer Frau durchgeführt wird. Die wird dann im Iran eher von einer Frau durchgeführt und in Deutschland eher von dem Mann. Wichtig ist, dass die Gruppe drüber wirklich viele Perspektiven beinhaltet.
Also das ist erstmal auf jeden Fall wichtig, aber ich denke, diese Vorstellung, irgendwie hier sitzen irgendwie Leute, die dann möglichst divers sind und masterminden irgendwas, was dann irgendwo implementiert wird, das ist ja auch ja, und es ist ja auch nicht mehr die Realität, weil wir einfach ja diese Vorstellung, da sitzt irgendjemand und programmiert irgendetwas und das ist so eine mindere Aufgabe, das haben wir ja nicht mehr so. Sondern wenn wir uns angucken, wie entstehen Systeme denn heute, dann haben wir ja einfach ganz andere Möglichkeiten, dort auch mitzuwirken in den verschiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses auch und haben auch die Möglichkeit, da zu gestalten, ohne dass ich so furchtbar viel coden muss und so weiter. Also ich glaube, die Frage ist wirklich, wie kriegen wir in allen Schritten des Prozesses Diversität hin? Wie kriegen wir in allen Schritten wirklich es hin, dass hier berücksichtigt wird, wer braucht das im Endeffekt? Wer wird hier wie behandelt? Also auch wenn wir uns angucken jetzt die großen Sprachmodelle und dann erfahren, dass hier in Kenia halt Leute saßen und da unter schlimmsten Bedingungen halt da dafür sorgen mussten, dass wir jetzt hier keine krass sexualisierten Inhalte bekommen oder so, ne? Dann sehen wir ja schon, dass das ein tatsächlich globales Problem ist, wo wir aber in jedem einzelnen Schritt gucken müssen, wie können wir da Gerechtigkeit reinkriegen.
Gerade dieses Beispiel, das man von OpenAI gekannt hat, dass die für echt, also aus westlicher Perspektive, einen verschwindend geringen Stundenlohn, sich schrecklichste Bilder etc. pp. Anschauen mussten. Was wäre da die gerechte Lösung gewesen? Also ich weiß nicht, ob es so war, aber wenn man feststellt, wir müssen händisch nachjustieren. Also da müssen Leute sitzen, sonst kriegen wir es nicht hin. Wartet man so lange, bis keine Leute mehr da sitzen? Oder muss man dann sagen, ja, aber in dieser Truppe, die sich diese schrecklichen Bilder anschaut, da muss genauso ein Ami, ein Spanier, ein Kenianer, ein Argentinier, ein 18-Jähriger, ein 60-Jähriger, also ne, auch divers halten, Was ist da? Was wäre?
Also das wär da genau, das wäre jetzt das, was ich meinte, wirklich entlang des ganzen Prozesses, mhm, und vor allen Dingen, was wir ja da sehen, und das finde ich auch das Spannende daran an diesem Beispiel ist, dass wir ja eben an vielen Stellen heute, wenn wir diskriminierende Sequenzen aus unseren Large Language Models rauskriegen, was wir ja auch sehr stark haben, wenn wir da rassistische Dinge haben. Ne, da gibt's ja eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, dass wir in unseren großen Sprachmodellen natürlich genau die Elemente, die wir in unserer Gesellschaft haben, die wir in unseren Daten eben heute schon drin haben, perpetuieren, verschlimmern und so weiter. Und ich finde, das ist jetzt erstmal ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn es uns wichtig genug ist, dann intervenieren wir auch. Mhm. Und das finde ich eigentlich erstmal die Frage, an welchen Stellen tun wir das und an welchen Stellen tun wir es nicht. Weil häufig wird ja so getan, als ob das so Gott gegeben ist. Ne? Mhm. Die Daten sind so, da können wir ja nichts machen, wir können ja jetzt nicht die Daten manipulieren. Ne? Wir tun es an Stellen, wo es für wichtig erachtet wird, und es geht anscheinend auch. Ne? Und ich finde, das ist genau die Erkenntnis daraus, und dann kann man noch mal einen Schritt zurückgehen und kann sagen, okay, welche Baustellen haben wir denn da noch, wo wir eben nicht wollen, dass sich einfach existierende Ungerechtigkeiten perpetuieren. Und wir haben hier ein Beispiel dafür, dass es die Möglichkeit zur Intervention gibt. Und dann wäre natürlich genau, wie du sagst, der nächste Schritt zu sagen, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir da auch in den Arbeitsbedingungen und in dem, wie wir da rangehen, einfach wirklich auch Verantwortung dafür übernehmen können, in jeder Hinsicht. Ne, das ist ja auch...
Weißt, war das ein Thema, oder weißt du das, wie viele, also wie der Anteil Männer, Frauen war, die sich diese Bilder angucken mussten? Oder war das dann eher ein sozial diskriminierendes Problem? Weil, hey, wir können nicht mehr als $2 pro Stunde, oder wollen wir nicht bezahlen. Das kriegst du halt hier in... Ja, wollen nicht. Das kriegst du in den USA nicht hin. Also wir haben jetzt hier 25 Länder zur Auswahl. Wollen wir abtelefonieren, welches Ja sagt? Oder war das auch, weil das Geschlechterthema in dem Bereich habe ich nie gehört, sondern nur, ey, da seid ihr da nach Kenia und habt die armen Tröpfe da irgendwie so Horrorvideos gucken lassen.
Gut, da denke ich, es hängt ja einfach mit einer, also ich weiß jetzt nicht, wie da das Geschlechterverhältnis war, ne? Aber ich denke diese Frage von Fairness und von Machtverhältnissen und von Möglichkeiten, einfach hier Personen auszubeuten und die zu haben, die bestimmen und die vorgeben und so weiter, und die anderen, die nur zuarbeiten können in einem ganz kleinen Rahmen. Das ist ja etwas, was die Struktur der Ungerechtigkeit ist. Ne? Und auch wenn man, also feministische Herangehensweisen sind ja auch so, dass es da nicht um Männer und Frauen primär geht, sondern wirklich um Ungerechtigkeiten, die eben entlang der Geschlechter zum Beispiel, aber natürlich auch entlang von Hautfarben und anderen Dimensionen entsprechend sich materialisieren eigentlich.
Ja, ich habe gefragt, weil, wenn man sich so Industrialisierung anschaut und als so aus den europäischen Ländern mehr und mehr urbane Gesellschaften wurden und sich die Agrargesellschaften aufgelöst haben, war es wohl oft so, dass die Fabrikbesitzer, die Unternehmer, also klar, meistens haben Männer die schwere Arbeit da gemacht, aber die haben auch gezielt nach Frauen geschaut, weil sie die noch schäbigere Arbeit haben machen lassen können, weil die noch viel mehr ihre Kinder und Durchbringen im Kopf hatten, und die konnte man halt noch mehr ausquetschen, also die Männer waren auch nicht gut dran so.
Ja, ja, ja.
Deshalb habe ich gerade gefragt, ob es da bei diesem Video oder OpenAI-Ding, ob man weiß, wie da die Geschlechteraufteilung war.
Ja. Nee, okay. Also ich glaube, dass, Das Thema ist ja dann tatsächlich, und auch nochmal um die Brücke zu heute zu schlagen, ne, dass man da, weil du sagst jetzt gerade dieses irgendwie sich, ne, das Thema Verantwortung für Kinder und so weiter, das ist ja auch etwas, was wir heute noch haben, ne, dass ja auch auf der anderen Seite jetzt auch natürlich Männer einen viel größeren Druck spüren, irgendwie noch als da ein hohes Einkommen zu haben. Das ist ja auch etwas, was noch Teil unserer Realität ist, ne, dass wir da einfach noch eine Zuteilung der Aufgaben haben, die es für Männer einfach auch Ansehensverlust mit sich bringt, wenn sie halt Care-Arbeit hauptsächlich übernehmen. Ne? Und ich glaube, da haben wir wirklich an verschiedenen Stellen die Möglichkeit, zu schauen, dass wir hier auch gute Beispiele sichtbar machen, dass wir hier auch zeigen, dass Care-Arbeit wichtig ist, dass hier in den Organisationen, in den Tech-Firmen vor allen Dingen jetzt auch Flexibilität nicht als Frauenthema gesehen wird. Das ist völlig am Thema vorbei, sondern da gibt's ja auch einige schon, die da ganz fortschrittlich sind, die ganz bewusst eben zeigen, die Männer, die in Elternzeit gehen, die Männer, die Care-Responsibilities übernehmen, um hier sichtbar zu machen, das ist etwas, was auch von uns gewünscht ist, ne? Und dass auch Führungspositionen teilbar sind, dass es hier einfach die Möglichkeiten in den Firmen gibt.
Du hast schon die Large Language Models erwähnt. Bedeutet, du forschst auch und hast auf dem Kieker sozusagen faire KI, geschlechtergerechte KI-Systeme, wie kann man die bauen? Wie sind aktuelle KI-Systeme schon biased und da voreingenommen? Worum geht's da genau? Und was war vielleicht so das erste gravierende Beispiel, das dich schockiert hat, wie voreingenommen so eine KI ist oder geschlechterungerecht?
Hast du also da noch jetzt so ein generatives KI-Modell. Ja, ich weiß nicht, wir machen ja auch eine App, um Resilienz in Gründerinnen zu stärken, aus der Förderlinie KI für Gemeinwohl, wo wir schauen, okay, mit welchen Diskriminierungen werden die Gründerinnen dort konfrontiert. Und deshalb war ich so in diesem Gründungsmodus drin und dann habe ich einfach mal eingegeben, so gib mir mal Empfehlungen für eine 50-jährige Frau, die gründen möchte, was könnte die denn so machen, ne? Und dann wurde halt irgendwie, ja, die könnte ja Kinder hüten oder Pflanzen sich kümmern oder das Haus dekorieren oder so. Und für einen 50-jährigen Mann kamen dann so Vorschläge wie, ja, er könnte sich mit Reparaturarbeiten selbstständig machen und so weiter. Also dass man hier mit wenigen Klicks ja sehr vergeschlechtlichte Empfehlungen bekam. So, das war so das Erste, was ich da, glaube ich, so rausgeholt habe und festgestellt habe. Mhm. Ne? Und genau, wie du sagst, seitdem beschäftige ich mich ja da ganz, ganz intensiv mit. Wir haben ja hier den vom KI-Campus, den Hub Baden-Württemberg auch, wo wir auch hier speziell für die Region Angebote machen und haben jetzt hier schon 3 Lerneinheiten genau zu dem Thema sozialverantwortliche KI-Gestaltung gemacht, wo wir eben auch darauf hinweisen, dass es zum einen wirklich auf den gesamten Prozess ankommt, also sowohl wie die Teams zusammengesetzt sind, als auch die Stereotype, die in der Gesellschaft sind, als auch die Produkte anzugucken, als auch die Prozesse, die dort eingesetzt werden. Und ich denke, da haben wir eine ganze Reihe von Möglichkeiten zu intervenieren durch faire Teampraktiken, dadurch, dass ich einfach die Instrumente, die Biases, mit denen ich arbeite, ne? Also es gibt ja zum Beispiel Personas so im Entwicklungsprozess, ne, wo ich sage, okay, damit sich alle mal reinversetzen, was das für Userinnen sind und User, für die ich das mache, entwickeln wir diese Personas. Und da muss man natürlich auch total aufpassen, dass die halt nicht zu so einem Stereotyp quasi der Nutzerinnen und Nutzer werden, sondern dass man hier auch ganz gezielt ja die Möglichkeit hat, Diversität reinzubringen, mit Stereotypen zu brechen. Was aber vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist, ich kann ja durchaus diese Large Language Models auch verwenden, um quasi Diskriminierung und Stereotype aufzufinden. Na, also ich denke, das ist ja auch etwas, wo wir schauen müssen, da steckt ja auch ein wahnsinniges Potenzial drin. Ne? Also zum Beispiel diese App für Gründerinnen, da nutzen wir eben ein KI-System, also ein LLM, um herauszufinden, wo ist denn jetzt in diesem Dialog Diskriminierung? Ne? Also quasi genau umgekehrt, den umgekehrten Weg zu gehen. Und das ist natürlich auch etwas, was wir im Alltag machen können. Auch wenn ich mir einen Text generieren lasse und er klingt dann wunderbar und denke, ich könnte dich sofort so einsetzen, dann frag doch mal das LLM, find mir doch mal raus, was hier an Diskriminierung in diesem Text drin ist. Und das Wissen ist ja auch da dafür. Mhm. Ne? Das heißt, da kommen wirklich sehr, sehr hilfreiche Hinweise dann auch und auch Vorschläge, wie man es anders machen kann. Das heißt, da steckt noch eine Riesenmöglichkeit, wenn wir diese Brille einfach aufhaben und versuchen, es auch so einzusetzen. Also es geht ja in beide Richtungen.
Die App ist geschlechtergerecht? Oder ist die jetzt speziell auf Bias-Diskriminierung gegen Frauen
genau, diese App ist jetzt speziell für Gründerinnen, um da Resilienz aufzubauen. Ne? Also da haben wir natürlich auch noch viele, wir haben einen ganz hervorragenden Beirat, der uns da auch immer drauf hinstößt, auf die Heteronormativität, dass wir sagen, das Gespräch mit den Eltern, warum sind die Eltern jetzt ein Mann und eine Frau und so weiter, das können ja auch anders sein. Das heißt, wir bemühen uns da, das tatsächlich so zu machen, dass wir möglichst wenig Menschen ausschließen. Es geht halt nie, niemand auszuschließen. Und ich denke, das Wichtige ist ja dann, das zu reflektieren. Aber genau, die App ist gezielt dafür da, um solche Diskriminierung ausfindig zu machen in den Gesprächen. Die Gründerinnen haben dann verschiedene Möglichkeiten, das Gespräch zu führen und können dann halt einfach abchecken, wie habe ich mich da verhalten und wie hätte ich mich anders verhalten können vielleicht auch.
Wird es mal eine KI geben, die ethisch besser agieren wird als wir Menschen?
Die ethische Güte ist ja etwas, was dann wieder von Menschen beurteilt werden müsste. Also von daher kann das immer sein, dass ich natürlich hier über ein KI-System Unterstützung in dem Treffen von ethischen Entscheidungen kriege. Ne? Und dass da vielleicht das System auch auf bessere Hinweise kommt, als ich vielleicht selber käme. Ne? Also das ist auch das, was ich eben meinte mit dem bewerte diesen Text aus Geschlechterperspektive oder aus ethischer Perspektive. Da wird mit Sicherheit so ein KI-System eine bessere Analyse abgeben können als eine Vielzahl der Menschen, ne, weil wir einfach nicht dafür trainiert sind, weil dieses Wissen ja auch da ist. Also von daher ist das mit dem besser schwer zu beurteilen, weil es ja immer noch ein Werkzeug ist und die Frage ist, wie setze ich es ein? Und das Potenzial ist natürlich da, auch tatsächlich es zum einen ethisch verantwortlich einzusetzen, aber zum anderen auch eine Reflexionsfläche zu haben für das eigene ethische Verhalten und für das, was dort generiert wird, nochmal eine Reflexion einzubauen.
Und braucht solche Tools auch, oder wie groß ist die Gender-Ungerechtigkeit gegenüber Männern? Also ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es auch von SWR Wissen, Männer in der Erziehung. Und die haben großes Problem, wenn sie dann in der Firma, im Unternehmen sagen, so, ich wäre jetzt gerne mal 3 Monate raus. Elternzeit, Unverständnis, teilweise dann Degradierung in der Position oder dem Verantwortungsbereich. Wenn du das machst, dann ist aber klar, dass der Uwe statt du so weiter und die Jungs dann vielleicht doch nicht machen oder auch nur, dass man akzeptiert, okay, dann bin ich erstmal wieder hinten dran und werde ein bisschen argwöhnisch von der Obertruppe irgendwie angeschaut.
Ja, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass dass natürlich unter dieser Form von Vergeschlechtlichung beide oder alle Geschlechter leiden. Ne, das ist genau Freiheitsgrade, ganz massiv einschränkt, Dinge so zu tun, wie es mir als Individuum vielleicht angemessen wäre und wie ich es vielleicht haben wollte. Ne? Dass man einfach, dass man einfach da in Aufgaben gedrängt wird, in Rollen gedrängt wird, wo ich gar nicht erst fragen kann, ist das eigentlich wirklich das, was ich will? Ne? Und das ist natürlich schon allein durch die Notwendigkeit der Erwerbstätigkeit vielleicht gegeben, ne? aber diese Vergeschlechtlichung und dieses diese unterschiedliche Macht, die damit gekoppelt ist, ist natürlich etwas, wo alle drunter leiden, ne? Und ich denke, das ist genau ein gutes Beispiel, was du gesagt hast. Und das habe ich auch schon oft erzählt bekommen, dass genau dieses dann in Elternzeit gehen wollen oder wirklich hier die Verantwortung zu übernehmen, etwas ist, was dann irgendwie doch nicht so gut angesehen ist und wo Männer dann doch einen Schritt wieder zurück machen müssen. Ne? Und das ist ja auch, wenn wir uns angucken, wie es vorgelebt wird. Ne? Es gibt eben auch wenig Beispiele dafür. Deshalb hatte ich eben das Beispiel von der Tech-Firma, die das aktiv wirklich sichtbar macht, weil es häufig eben doch noch so ist, dass hier die Führungskräfte ein Leben führen, was eben mit wirklicher Verantwortung für eine Familie im Sinne von auch praktischer Verantwortung nicht vereinbar ist.
Mhm. Angenommen, du hättest morgen alle wissenschaftlichen Ressourcen. Was würdest du sofort in Bezug auf KI und Ethik, Geschlechtergerechtigkeit angehen? Was für eine Studie, was für eine Forschung, welche Kommission oder was auch immer würdest du einsetzen, um da möglichst große Schritte in die richtige Richtung gehen zu können?
Also, ich glaube, ich würde Das ist jetzt eine gute Frage, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil es ja dann also wissenschaftliche Ressourcen sind das eine. Das andere ist natürlich, die generative KI muss ja auch in politischen Diskurs eingebettet sein. Ne? Und das ist halt.
Jetzt muss wissenschaftliche in Klammern und da.
Die Frage, ob man das ausschließlich mit wissenschaftlichen Ressourcen schaffen kann. Aber ich denke einfach, wenn wir uns angucken, diese Begeisterung über generative KI und dieses Momentum, was das gerade hat, das wirklich so zu nutzen, dass wir das auch als gestalterisches Element wahrnehmen, um wirklich eine faire und eine gute Welt zu gestalten. Ich glaube, das wäre das, wo ich alle Energie reinsetzen würde.
Und dann kannst du nochmal, wir hatten es schon ein paar Mal kurz immer gesagt, Gil, Kite etc. pp. An welchen Projekten arbeitest du da gerade? Können sich da Interessierte irgendwie dran beteiligen, sei es, dass sie sich befragen lassen für eine Forschung oder für eine Studie bereitstehen oder mal hingehen zu diesem mobilen Angebot, die App ausprobieren, etc.
Ja, genau, also das, genau, Make It Real, der mobile Makerspace für Mädchen mit Zuwanderungsgeschichte, da gehen wir ja tatsächlich in die Quartierszentren rein, mittlerweile auch in den Landkreis. Da ist es so, das ist ein Projekt aus der MINT-Clusterförderung des BMBF, und wenn du mir jetzt die Bühne bietest, dann muss ich an der Stelle sagen, wir suchen hier dringend nach einer Möglichkeit, das zu verstetigen. Na, also das ist jetzt, läuft jetzt Ende nächsten Jahres nach 5 Jahren Förderung aus und ist halt wirklich eine Sache, wo wir einfach sowohl vor dem Aspekt einfach Fachkräftegewinnung als auch Gerechtigkeit, als auch Integration ganz guten Weg gefunden haben, um das wirklich voranzukriegen. Und wir hoffen sehr, dass wir das auch verstetigt bekommen.
Damit das ist das nachhaltiger, öffentliche Förderung oder private? Also, ne, weil du sagst, jetzt nach 5 Jahren endet das.
Ja.
Wenn es endet und man findet jetzt niemanden, der das irgendwie weitermacht, dann puff, waren das 5 Jahre. Man hat da irgendwie ein paar Papers in der Schublade und sagt, die Erfahrung haben wir gemacht. Aber das Projekt ist vorbei, und obwohl man vielleicht die Erfahrung gemacht hat, das bringt was, es war sinnvoll, es müsste eigentlich noch ausgebaut werden.
Also genau, Zack. Wir hoffen natürlich, dass es nicht endet, und selbst das war ja jetzt ein Projekt, wo wir nicht nur Paper geschrieben haben, sondern wo wir jetzt wirklich eine Gruppe von Mädchen haben, die da regelmäßig kommen, die da mit Herzblut dabei sind. Wir hatten immer die Herangehensweise auch, dass wir sagen, wir sind ja eine Region hier, die schon viele, viele Möglichkeiten hatten, und wir wollen auch Zugang schaffen zu den existierenden Möglichkeiten, ne? Weil jemand vielleicht eine 12-Jährige aus Böckingen jetzt nicht einfach in den Experimenta Makerspace reinläuft, ne? Aber wir haben immer auch Exkursionen gemacht, sie hingenommen und so weiter, und da ist es natürlich so, dass wir einfach auch Zugänge geschaffen haben, dass wir auf jeden Fall, würde ich sagen, für die Mädchen diese Möglichkeiten geschaffen haben und das natürlich einfach auch fortführen würden, weil es eben eine öffentliche Förderung ist übers BMBF, die dann ausläuft. Und da hoffen wir natürlich, dass wir hier dann eine entsprechende Förderung oder Verstetigung durch eine andere Möglichkeit finden. Mhm. Also das wäre so das eine Projekt. Die anderen Projekte, die laufen genau über KITE, über diese App für Diskriminierung oder gegen Diskriminierung im Gründungsprozess, haben wir schon gesprochen. Wir haben eine Studie zu Frauen in der KI jetzt ja gerade mit CODIS auch gemacht. Wir haben den KI Campus Hub schon erwähnt, was wir in unserem EU-Projekt machen und noch weiter ausbauen werden, ist, dass wir diese Zusammenarbeit mit Tech-Firmen tatsächlich so machen, dass wir die als Reallabor nutzen. Wir haben ja an verschiedenen Stellen diesen Reallabor-Ansatz. Das heißt, wir entwickeln nicht nur Interventionen und überlegen uns die und erforschen die irgendwie im Labor, sondern wir probieren sie wirklich in der Praxis aus, und das heißt dann in den Firmen, um zu gucken, was kann man dort wirklich tun, um mehr Gerechtigkeit zu machen. Im nächsten Schritt jetzt auch, um dafür zu sorgen, dass Frauen auch in der IT bleiben, dass Frauen das auch ungewöhnliche Wege rein finden. Also das ist ja auch ein Phänomen, das wir haben. Wir haben so ein bisschen über die Pipeline gesprochen und wie schwierig es ist, da überhaupt Frauen in Tech-Berufe reinzubekommen. Was wirklich erschütternd ist, ist, wie viele Frauen dann auch wieder weggehen, ne? Und welches Potenzial dort eigentlich dann auch verloren geht, beziehungsweise auch wenn wir Quereinstiege
Ist erforscht, warum die gehen?
Ja, wir haben dazu ein Buch geschrieben und haben das erforscht.
Also wie viel ist so Geschlechterungerechtigkeit, Diskriminierung, was weiß ich, da sitzen zu wenige, als dass man sich wohlfühlt?
Ja,
ne, und wie viel ist, das passt, also macht mir einfach keinen Spaß oder... ich will doch lieber wieder in den Kindergarten, es entspricht mir mehr.
Ja, also gut, die Frage ist ja immer, wie wird das verargumentiert? Wie verargumentiert man das auch für sich selber? Aber wenn man gegenüberhält die Zahlen, ne, das haben Männer ja auch. Ne, das haben Männer ja auch, dass sie weggehen. Aber wenn man mal so grob sagt, Frauen sind doppelt so häufig, im Prinzip gehen die weg, dann kann man ja schon sagen, das Delta, was wir da haben, hat eben genau zu tun mit diesem Thema, Diskriminierung, mit dem Thema Vereinzelung, mit dem Thema, da als Token angesehen zu werden. Und das sind so die wichtigen Punkte. Wobei wir haben die Herangehensweise auch gewählt, dass wir geguckt haben, okay, das ist so das eine, aber wann bleiben Frauen auch? Ne? Also was muss dort passieren, damit Frauen bleiben? Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Blickwinkel.
Mehr Frauen?
Weil wir dann, klar, also ne, das wäre das eine, aber das... das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ich sage, ich setze sie nicht einzeln, also wir hatten eben das Thema Führungstraining, ne, sondern ich gucke wirklich, wenn wir drei Frauen zusammen haben, dann ist es schon nicht mehr alleine so die Frau. Ne, das ist das eine. Aber ganz viel ist auch das Thema, welche Aufgaben werden denen zugeschrieben, was wird von denen erwartet, wo bekommen die auch die Möglichkeit, wirklich bedeutungsvolle Arbeit im Team mitzumachen, weil wenn die in Tech sind, dann wollen die natürlich tolle Tech-Projekte machen. Ne? Das ist ja auch klar. Und was ganz elementar und das Wichtige ist, ist halt das konkrete Team, in dem sie arbeiten. Und deshalb legen wir auch bei dem KI-Campus-Kursen den Fokus so stark auf diese Teampraktiken, weil ich kann so einfache Dinge und so einfache Interventionen machen, um einfach für mehr Gerechtigkeit für alle zu sorgen. Mhm. Weil es ist eben, Bias ist sehr schwer zu beseitigen, aber er ist sehr leicht zu unterbrechen häufig, weil wir wollen ja alle nicht biased sein. Das heißt, wenn ich halt eine Möglichkeit bekomme zu sagen, okay, mach das doch so und so, dann habe ich auch die Möglichkeit, fairer für alle zu sein. Und das ist natürlich eine tolle Chance.
Aber gibt es dann keinen großen Unterschied, was Bias angeht und wie sehr man davon betroffen ist, welches Geschlecht man hat?
Das Umfeld bestimmt ja den Bias, den ich habe. Das heißt, also ich glaube aufrichtig, man muss sich wirklich vergegenwärtigen, Frauen, die in einer Tech-Firma sich bewegen, bewegen sich in einer komplett anderen Welt als Männer, die sich in einer Tech-Firma bewegen. Also Menschen sind ja soziale Wesen und unser Erleben ist ja durch das soziale Umfeld geprägt. Das heißt, wenn ich mich dort bewege und ich habe dort viele Menschen, die mir in irgendeiner Form doch ähnlich sind, ist es einfach eine ganz andere Welt, als wenn ich mich als jetzt in einer Tech-Firma Frau bewege. Und von daher glaube ich, Diese Erkenntnis, dass es wirklich sich anders anfühlt, ist etwas, was Grundvoraussetzung ist dafür, dass man auch bereit ist, was zu ändern.
Mhm. Glaubst du, Heilbronn hat das Potenzial, sich als KI und vielleicht sogar Tech-Gender-Forschungszentrum zu etablieren? Oder?
Ich glaube das auf jeden Fall. Also wir haben ja das Thema Human AI ganz groß auf den Fahnen stehen. Ich glaube, wir haben hier einfach eine Chance auch und ein Interesse, da zu gucken, wie können wir wirklich von Anfang an faire Systeme machen, wie können wir von Anfang an auch Partizipation sicherstellen, Partizipation von allen. Und von daher glaube ich, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, das von Grund an mitzudenken und auch zu berücksichtigen. Ja.
Und wo steht Heilbronn dann in 10 Jahren? Thema KI, aber auch ne, deine Forschungsthemen angeht?
Also ich glaube also schon, die Chance, dass wir dort so einen Leuchtturm...
Ort 3, 4, 5 Kollegen hast, die in eine ähnliche Richtung forschen und da, was weiß ich, so ein kleines Sozial-Tech-Forschungszentrum entsteht.
Das wäre natürlich großartig. Ich glaube, wir haben hier wirklich die Chance, quasi auch in der Hinsicht zu einem Leuchtturm zu werden. Also wir haben ja bei uns im Lab für Sozioinformatik sind wir ja schon fast 10 Leute. Das heißt, wir haben hier auch enge Beziehungen zu den anderen Institutionen. Das ist ja auch das, was so unser Ökosystem ausmacht, zu Leuten, die hier wirklich großes Interesse haben. Und wir versuchen da wirklich unsere Schlagkraft zu bündeln und zu schauen, dass wir das immer mitdenken und immer auch voranbringen.
Wie misst du Erfolg deiner Arbeit? Geht es mehr um wissenschaftlichen Einfluss oder gesellschaftliche Veränderungen, Verankerung im politischen Bewusstsein oder im allgemeinen Alltagsdenken von Peter, mir und Saskia, die da unten
Das schon mal auf jeden Fall. Ne? Das ist ja in jedem Miteinander hoffe ich natürlich, dass wir voneinander lernen. Also von daher, das ist natürlich so ein Thema, was riesengroß ist. Ne? Das heißt, ich oder auch wir im Team müssen schon gucken. Wir hatten jetzt letzte Woche irgendwie, haben wir gesagt, wir müssen auch die kleinen Erfolge feiern, weil man da an so einem dicken Brett bohrt, dass wenn man erst feiern will, wenn man es halt durchbohrt hat, dann ist man eine Weile beschäftigt. Ne? Das heißt, wir versuchen uns da wirklich ganz bewusst Zwischenziele zu setzen, sei es jetzt wissenschaftlicher Art oder eben auch die Begeisterung oder die Bereitschaft von Menschen, da mitzuarbeiten.
Was habt ihr zuletzt gefeiert? Welchen kleinen Erfolg?
Wir hatten den Erfolg, dass wir mit einem Projekt, was wahrscheinlich nächstes Jahr startet, tatsächlich in die zweite Runde gekommen sind.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Muss man feiern.
Dankeschön, muss man feiern. Ne? Und dann, wenn wir das haben, dann werden wir da auch noch mal weitere Firmen hinzunehmen können als Reallabore. Und da ist es natürlich immer so, wenn man da entsprechend auch eingeladen wird oder was weiß ich, jetzt am Mittwoch auf der Sitcon zu sprechen, das ist natürlich auch ein Erfolg insofern, als das einfach ein Interesse da ist und das Gefühl da ist, dass es vielleicht auch in einer Art und Weise vermittelt wird, dass alle merken, da profitieren wir alle von. Und das ist ja das Wichtige.
Bevor wir zu den Entweder-Oder-Fragen kommen, wenn du morgen mit Wissenschaft und Forschung aufhören müsstest, wolltest, was würdest du tun? Plan B?
Ich würde malen, ehrlich gesagt, Kunst. Ja, Plan B.
Schön. Dann sind wir gespannt auf die ersten Bilder, wann immer sie hoffentlich erst in ein paar Jahren dann rauskommen, wenn du die Schnauze voll hast von Geschlechtergerechtigkeit. Entweder oder, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Theorie oder Bauchgefühl?
Theorie.
Algorithmen verbessern oder Menschen besser machen?
Ich glaube, Menschen sind gut. Ich glaube, ich gehe mal in die Algorithmen rein.
Fortschritt um jeden Preis oder vorsichtiges Abwägen?
Vorsichtiges Abwägen.
Geschlechtergerechtigkeit oder Technologiefortschritt?
Das ist kein Entweder-Oder.
Quantitative Forschung oder qualitative Forschung?
Qualitativ.
Freiheit in der Forschung oder strikte Vorgaben?
Freiheit in der Forschung.
Daten oder Geschichten?
Na, sag ich da mal Daten, nachdem ich eben schon qualitativ gesagt habe.
Vielleicht publizieren oder Vorträge halten?
Publizieren.
Tief in ein Thema eintauchen oder viele Themen streifen?
Tief in ein Thema eintauchen.
Konferenzen besuchen oder selbst Vorträge halten?
Selbst Vorträge halten.
Großstadt-Innovation oder Kleinstadt-Flexibilität?
Großstadt-Innovation.
Heilbronn als Wissenschaftshub oder als touristischer Hotspot?
Als Wissenschaftshub.
Klein anfangen oder großdenken?
Großdenken.
Lokale Forschung oder internationale Kooperation?
Auch einmal darf ich auch beides sagen.
Ja. Heilbronn als Tech-Hub oder Kulturzentrum?
Tech-Hub.
Neckarufer oder Weinberge?
Neckarufer.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Perfektion oder Spontanität?
Perfektion.
Technologie oder Natur?
Technologie.
Abenteuer oder Wellnessurlaub?
Abenteuer.
Podcast hören oder Buch lesen?
Oh, mittlerweile Podcast hören.
Fliegende Autos oder Teleportation?
Teleportation.
Leben in einer Simulation oder die Realität akzeptieren?
Wenn ich mich entscheiden muss, sagen wir mal Leben in einer Simulation.
Gedanken lesen oder in die Zukunft blicken?
Gedanken lesen.
Zukunft sehen oder Vergangenheit verändern?
Ach, Vergangenheit verändern geht ja nicht, also Zukunft sehen.
Roboterhaushalt oder selber Hand anlegen?
Ach, Roboterhaushalt, kein Problem.
Ein Tag ohne Internet oder ein Tag ohne Menschen?
Warte mal, die Frage ist, was hätte ich lieber oder was macht mir mehr Angst?
Nee, was ist dir näher?
Was ist mir näher? Ein Tag ohne Menschen.
So sieht es bei mir, glaube ich, auch aus. Nicola, vielen Dank. War sehr interessant, hat Spaß gemacht.
Dir hoffentlich auch ein bisschen. Vielen herzlichen Dank, Robert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir sehr.
In den Shownotes packe ich dann auch noch, oder in die Shownotes, alle Links zu deinen Projekten etc. pp. Ja,
danke.
Und wenn da jemand noch ein bisschen Geld im Geldbeutel hat, um euer Projekt
Make it real
nach 25 weiterlaufen zu lassen, gerne bei mir oder Nicola melden,
ja.
Dann würden wir uns freuen.
Super, vielen herzlichen Dank.
Gerne, ciao.
Ciao.